Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich möchte Sie alle ganz herzlich begrüßen und auch alle, die gerade über den Livestream direkt zugeschaltet sind. Wir haben heute Abend dieses Thema vor uns: alternative Heilmethoden im Licht der Bibel. Alternativ meint natürlich alternativ zur Schulmedizin. Und in dem Zusammenhang würde ich doch gerne am Anfang ein paar Gedanken zur Schulmedizin sagen. Von manchen ist sie gehasst, von anderen geliebt, andere sind neutral, so zwischendurch. Aber es ist doch wichtig, dass man die Ursprünge der modernen Medizin kennt. Und dazu müssen wir ins Mittelalter zurück. Und zwar die älteste Universität wurde gegründet im 11. Jahrhundert, also tief im Mittelalter, in Bologna. Es ist also nicht so, dass die moderne universitäre Gelehrsamkeit erst durch die Aufklärungszeit gekommen wäre. Nein, unsere Universitäten, die kommen aus dem tiefen Mittelalter. Und da möchte ich besonders erwähnen, Robert Grousted, so spricht man das aus, also nicht große Teste, sondern Grousted, Robert, das war ein Theologe und Forscher, er lebt im 12., 13. Jahrhundert und er ist anzusehen als der Vater der experimentellen Methode. Das heißt, er hat wirklich so richtig damit begonnen, man muss wissenschaftlich so arbeiten, indem man Experimente durchführt. Schaut, beobachtet, was geschieht, das Experiment wiederholt, nochmals schaut und so systematisch sich Wissen über die Natur, über unsere Umwelt erwirbt. Und dann ist zu erwähnen Roger Bacon, 1214 bis 1294, das war ein Schüler von Grousted. Und er betonte sehr, alle Dinge müssen durch die Erfahrung, also durchs Experiment, verifiziert werden. Und diese beiden Männer haben enorm beigetragen, dass sich das westliche Denken endlich von Platon und Aristoteles befreien konnte. Nicht wahr? Das waren so zwei der größten Denker bei den alten Griechen. Aber dieses Denken war meistens nicht ausgerichtet auf Experimente. Es gab schon auch solche, ja? Aber im Wesentlichen war das so ein beschauliches Denken am Schreibtisch. Völlig theoretisch. Aber die Natur wirklich anschauen und mit Experimenten arbeiten, das forderten diese zwei und befreiten dadurch, kann man sagen, Europa von Platon und Aristoteles. Und das hat einen enormen Aufschwung gebracht im Blick dann auf die modernen Naturwissenschaften der Renaissance. Was ich betonen möchte, das kam aus dem Christentum heraus. Also das experimentelle, empirische, sagt man auch, empirische Forschen, das haben nicht die Atheisten erfunden, sondern das kommt aus dem Christentum heraus und sogar aus dem Mittelalter. In der Reformation, die begann 1517, wurden die Naturwissenschaften, und in diesem Bereich gehört dann eben auch die Medizin, darum spreche ich so zuerst mal ganz allgemein über Naturwissenschaft, weil dann die moderne Medizin eben auch da herausgekommen ist. Durch die Reformation wurde die Wissenschaft ganz enorm gefördert. Und zwar haben die Reformatoren betont, in der Bibel erfahren wir, wer Gott ist. Aber die Natur, die Schöpfung, ist Gottes Werk. Das heißt, derselbe Gott, der uns die Bibel gegeben hat, das ist der Gott, der die Natur gemacht hat. Und wenn wir die Natur erforschen, erfahren wir auch ganz vieles über Gott, wie Gott ist. Psalm 111, Vers 2 sagt, groß sind die Taten des Herrn. Sie werden erforscht von allen, die Freude an ihnen haben. Und jetzt versteht man auch, warum gerade in den reformierten Ländern ab dem 16. Jahrhundert, mit Beginn der Reformation, die Naturwissenschaft ganz besondere Fortschritte gemacht hat. Und eben, die Medizin steht dann immer damit direkt in Verbindung. Johannes 1,1: Im Anfang war der Logos. In Ihrer Bibel steht das Wort. Ja? Logos ist einfach das griechische Wort dafür. Aber jetzt sehen Sie, Jesus Christus wird hier beschrieben: Im Anfang war der Logos. Im Anfang, als Gott alles erschaffen hat, da ist der Logos nicht entstanden, er war. Das griechische ein, war, bedeutet, er war fortdauernd. Und dann wird gesagt, alles wurde durch denselben. Das heißt, alles wurde erschaffen durch den Logos. Und später in Vers 14 heißt es dann, und der Logos wurde Fleisch und wohnte unter uns. Und dann merkt man als Bibelleser, ach so, der Logos, das ist Jesus Christus, der ewige Gott, der ewige Sohn Gottes. Und er hat alles erschaffen. Und er wird genannt der Logos. Unser Wort Logik kommt von Logos. Und die Bibel gibt die Erklärung, warum das Universum und alle Dinge im Universum, in der Schöpfung, in der Biologie, mit den Pflanzen, mit den Tieren, mit dem Mensch, warum alles so logisch ist. Weil der Logos es gemacht hat. Die Atheisten können uns nicht erklären, warum unser Universum logisch ist. Und es ist durch und durch mathematisch. Es ist nicht ein unlogisches, ein verrücktes Universum, sondern es ist ein logisches Universum. Warum? Die Bibel gibt die Antwort, weil Jesus Christus der Logos, der Ursprung aller Logik und Intelligenz ist, er hat das erschaffen. Nun, das erklärt, warum eben gerade viele Christen in diesen Anfangsjahrhunderten der modernen Wissenschaft in Europa eine wichtige Rolle gespielt haben. Ich möchte ein paar herausgreifen. Ambroise Paré, 1510 bis 1590, das war ein gläubiger Mann. Und ihn muss man bezeichnen als Vater der modernen Chirurgie. Ja, also wenn man das nächste Mal ins Spital geht und operiert wird, dann kann man denken, ach so, Ambroise Paré. Das war der Mann, der damit begonnen hat, Leute aufschneiden, um so zu helfen. Ja? William Harvey, 1567 bis 1578, ist der Entdecker des Blutkreislaufs. Der hat, ja, da ist ein Schreibfehler drin, also im 16. Jahrhundert, der hat den Blutkreislauf entdeckt. Diese Zusammenhänge im menschlichen Körper, die für die Medizin natürlich Grundlage, Basis sind. Ein anderes Beispiel, Louis Pasteur. Ja, das ist der Mann, der schuld ist, dass es pasteurisierte Milch gibt. 1822 bis 1895, er entdeckte die Existenz der Bakterien. Und er war es auch, der einen ersten Impfstoff erfunden hat gegen Tollwut. Das Impfen geht auf ihn zurück. Und eben wie Ambroise Paré, wie William Harvey, Louis Pasteur war ein ernsthafter, tiefgläubiger Christ. Er hat dann auch die Widerlegung der Abiogenese zustande gebracht. Abiogenese, das heißt, das Leben sei aus Leblosem entstanden. Das ist ja die Basis für die Evolutionslehre, ja? Aus toter Materie sei schließlich die erste Zelle entstanden. Nun, Louis Pasteur hat gezeigt, das stimmt überhaupt nicht. Und Leben kommt immer nur aus Leben. Noch nie wurde in der Wissenschaft eben empirisch, im Experiment, beobachtet, dass aus toter Materie Leben entstehen könnte. Und auch im Labor, niemand konnte das so produzieren, herstellen. Bis heute nicht. Und damals haben viele Wissenschaftler geglaubt, dass plötzlich Lebewesen entstehen. Und das ist ja so, da macht man Konfitüre, tut in den Keller und wirklich, es war nichts anderes drin als Konfitüre und dann macht man später auf, oh, nicht nur Pilze, sondern sogar nur Würmer sind drin. Eklig und die bewegen sich. Wie ist das möglich? Ja, eben aus toter Materie kann Leben entstehen, das erlebt man dauernd. Und zum Beispiel auch ein bekannter Chemiker, eben in diesen Zeiten hat in Holland gemeint, Mäuse entstehen aus Stoffresten. Ja, weil man festgestellt hat, im Keller, da ist nichts rum und plötzlich kommen da Mäuse hervor. Aber Louis Pasteur hat gesagt, nein, das stimmt nicht. Und wenn man die Bakterien abtötet, dann hat man es, dass eben nicht plötzlich wieder Bakterien aus dem Nichts entstehen. Und darum hat er die Methode eben des Pasteurisierens entwickelt und gezeigt, wissenschaftlich gesagt, entsteht Leben immer nur aus Leben. Und nie hat man das zeigen können aus Nicht-Leben. Also die Abiogenese, Leben kann aus Unbelebtem entstehen, hat er widerlegt. Und seine Widerlegung ist gültig bis heute. James Simpson, 1811 bis 1878, er ist der Vater der modernen Anästhesie. Ja, also Ambroise Paré hat das noch ein bisschen anders gemacht, ja? Aber der hat Chloroform eingeführt und hat also begonnen damit, die Leute in einen speziellen Tiefschlaf zu versetzen und damit man schneiden kann, ohne dass sie etwas spüren dabei. Und das hat er, auf die Idee ist er so gekommen. Er hat 1. Mose 2 gelesen und da steht ja, dass Gott Adam in einen Tiefschlaf versetzte und dann eine Rippe entfernt hat und die Stelle wieder verschlossen hat. Daraus entstand dann Eva. Wenn wir das so nachdenken wollen mit unserer Logik, weil wir durch den Logos geschaffen sind, können wir auch logisch denken, im Bild Gottes erschaffen. Das ist so eine Art Cloning, ja? In jeder Zelle der Rippe steht, wie man Adam bauen muss. Und das ist XY, ja? Und jetzt sagt Gott, ich will ihm eine Hilfe schaffen, ihm entsprechend. Nun müssen wir uns überlegen, dass XY, das ist ein Mann. Jetzt muss man das Y abstreichen, das X verdoppeln und dann kriegt man eine Frau, genau ihm entsprechend. Aber nicht ein Mann, sondern eine Frau. Ja. Und er hat sich also überlegt, die Bibel sagt, dass es möglich ist, man kann in einen Tiefschlaf fallen und dann kann man operieren und schneiden und sogar eine Rippe rausschneiden. Irgendwie muss das also möglich sein. Und das hat ihn auf die Idee gebracht, mit Chloroform so die Anästhesie in die Medizin einzuführen. Und heute haben wir natürlich bessere Mittel als Chloroform, natürlich. Aber das Prinzip hat man von Mr. Simpson, einem tiefgläubigen Mann, gelernt. Joseph Lister, 1827 bis 1912, ist der Begründer der Antisepsis. Es ist so normal im Spital, alle waschen sich die Hände und man passt eben auf, dass es wirklich keimfrei, wo irgendwie möglich, zu und her geht. Aber das ist alles gar noch nicht eine so alte Sache. Da musste man natürlich zuerst mal von Louis Pasteur wissen, dass es solche Keime, die man von Auge gar nicht sieht, gibt. Und dann, wie man sich davor schützen kann. Natürlich, der Semmelweis, der Dr. Semmelweis, der hat ja das schon vor ihm gemacht. Er hat seinen Studenten verboten, sie dürfen nicht mehr, wenn sie seziert haben und Frauen auf die Gewehrabteilung kommen, die einfach bei der Entbindung helfen, ohne dass die Hände vorher gewaschen wurden. Er wurde verlacht, verspottet, ausgegrenzt. Der arme Semmelweis ist schließlich in einer Psychiatrie geendet. Verendet. Und wirklich schlimm. Niemand wollte ihn von diesen Wissenschaftlern ernst nehmen. Dabei, auf seiner Abteilung ist das Problem mit dem Kindsbettfieber plötzlich drastisch runtergegangen. Und Joseph Lister hat das aufgenommen. Semmelweis, das war ein Jude, merkt man ja vom Namen her. Und Lister, als ein überzeugter Christ, hat das aufgenommen und dann erfolgreich in die Medizin eingeführt. Ja, also die moderne Wissenschaft entstand aus dem Christentum heraus, wurde ganz stark durch die Reformation gefördert und da haben wir die Ursprünge der modernen, auch der modernen Medizin. Aber nach der Reformation kam die Aufklärungszeit im 17., 18. Jahrhundert mit Leuten wie François-Marie Voltaire, 1694 bis 1778, dann Ephraim Lessing, 1729 bis 1781 oder Immanuel Kant, 1724 bis 1804. Und diese Leute begannen sich ganz bewusst vom Christentum und der Bibel zu distanzieren. Und sie haben gesagt, wir müssen denken völlig unabhängig von der Bibel, völlig unabhängig von Gott. Die Aufklärer waren noch keine Atheisten normalerweise. Sie sagten, wir sind Deisten, wir glauben schon, dass es etwas Höheres gibt, aber dieser Gott greift nicht ein. Und die letzte Antwort kriegen wir sicher nie durch die Bibel, sondern durch unser eigenes Denken. Und wenn es gut geht, können wir sogar schließlich den Weltfrieden hinkriegen. Das war auch die Meinung gerade von Immanuel Kant. Und was in dieser Zeit geschah, war sehr bedeutsam. Das christliche Fundament der Naturwissenschaften wurde in dieser Zeit ersetzt durch ein achristliches Denken. Also wo das Christentum einfach ausgeklammert wird, weggeschoben, die Bibel hinausgetan wurde. Und das hat sich dann weiterentwickelt im 19. Jahrhundert, das ist ein Schreibfehler, im 19. Jahrhundert, das ist also 1800 bis 1899, da haben wir das Zeitalter des Atheismus. Da sind manche Denker weitergegangen als die Aufklärungsphilosophen, die noch gesagt haben, ja, Gott muss es ja irgendwie doch schon geben. Die haben gesagt, nein, ist gar nicht nötig. Und das ganz besonders aufgrund von Charles Darwin. 1809 bis 1882 hat er das Buch geschrieben, 1859 über die Entstehung der Arten durch natürliche Selektion. Das war das erste Evolutionsbuch, das er herausgab. Und das hat bei unzähligen Akademikern enormen Anklang gefunden. Das entsprach genau dem Zeitgeist. Ja, dann brauchen wir Gott auch gar nicht mehr im Blick auf die Entstehung der Lebewesen, des Menschen. Das kann man alles einfach natürlich erklären. Hier noch ein Bild von Friedrich Nietzsche, 1844 bis 1900. Und er hat gesagt, Gott ist tot. Damit meinte er natürlich nicht, dass Gott jemals gelebt hätte. Aber er wollte sagen, diese Idee von Gott ist in unserem Denken vorbei. Tot. Das hat die Naturwissenschaften geprägt. Denn wie gesagt, das christliche Fundament wurde entzogen und schließlich eben im 19. Jahrhundert ein atheistisches Grunddenken wurde als neues Fundament eingeschoben. Aber es ist sehr wichtig, die moderne Medizin ist nicht entstanden aus dem Fundament des Atheismus, sondern dieses Fundament wurde erst später eingeschoben, indem das alte christliche, biblische Fundament weggeschoben wurde. Nun, all dieses Denken der Aufklärer und der Atheisten im 19. Jahrhundert hat enorme Auswirkungen gehabt auf das 20. Jahrhundert. Es war ein schreckliches Jahrhundert. Die zwei einzigen Weltkriege der Menschheitsgeschichte haben im 20. Jahrhundert stattgefunden mit ca. 90 Millionen Toten. Und die kommunistische Diktatur hat etwa 100 Millionen Tote zur Folge gehabt im 20. Jahrhundert. Und dabei hat natürlich all die Errungenschaften der Technik enorm mit eine Rolle gespielt. Beim Ersten Weltkrieg hat man ja zum ersten Mal chemische Waffen eingesetzt und beim Zweiten Weltkrieg zum ersten Mal atomare Waffen. Wissenschaft hat nicht den Weltfrieden gebracht, sondern eine unvorstellbare Katastrophe. Und man versteht nach dem Zweiten Weltkrieg, die Welt, unsere Welt hier in Europa war nicht mehr dieselbe wie vorher. Und darum ist dann auch gerade in den 1960er Jahren diese Jugendbewegung gekommen, Viele Jugendliche sagten sich, was soll das eigentlich? All dieser Fortschrittsglaube und Wissenschaft und so weiter, das hat uns ja in eine Sackgasse geführt. Viele Jugendliche waren enttäuscht über den Rationalismus. Mit Rationalismus meint man eben logisch denken, aber ohne Gott. Das ist typisch das, was aus der Aufklärung gekommen ist. Die Christen früher, die haben logisch gedacht, aber mit Gott drin in der Rechnung. Und nebenbei gesagt, wenn in einer sehr logischen Rechnung der größte Faktor falsch berechnet wird, dann ist die ganze Rechnung falsch. Und wenn man in unserem Denken Gott als größter Faktor ausklammert, dann können wir so logisch denken, wie wir wollen. Zeitweise ist es logisch, aber am Schluss ist das Ergebnis falsch. Diese Millionen von Jugendlichen waren enttäuscht über diesen Rationalismus und es gab eine richtige Jagd nach Ekstase. Das war eben die Zeit der Beatles und der Rolling Stones, die man hier sieht, die Rolling Stones. Die haben eine Musik gebracht, eine ganz neue Musik, mit der man völlig abfahren konnte. Man konnte auch das Denken ausschalten mit dieser Musik, mit diesem hämmernden, immer gleichbleibenden Rhythmus. Das schaltet das Denken aus. Und das wollte man ja, denn das Denken war ja eigentlich das, was so viel Elend gebracht hat. Nach ihrer Meinung, nach ihrer Beobachtung. Und dann wurden plötzlich auch Drogen interessant, weil mit denen kann man das Denken auch ausschalten. Und plötzlich Meditation, östliche Religionen wurden interessant. Denn da kann man das Gleiche erleben ohne Drogen, von denen man dann nachher kaum mehr fortkommt. Ja? Dann haben wir gedacht, das ist ein guter Ersatz für Drogen, Meditation, östliche Religionen, überhaupt Esoterik, Okkultismus, das wurde alles wieder neu entdeckt. Und dann kam noch dazu, dass man gerade so ab den 70er Jahren gemerkt hat, Fortschritt ist ja eines mit der Wissenschaft, aber all diese Nebeneffekte, diese Umweltverschmutzung, Flüsse werden eben versaut und die Wälder gehen kaputt und so weiter. Und der Boden wird zerstört durch chemische Mittel. Und man hat auch irgendwie gemerkt, in der Medizin auch, da gibt es so viele unerwünschte Nebenwirkungen in der Schulmedizin. Es muss doch eine Alternative geben. Und gerade auch in den 70er und dann 80er Jahren kam die New Age-Bewegung auf. Das ist nicht eine Organisation, das ist eben eine Bewegung. Eine Bewegung ist etwas anderes als eine Organisation. Eine Bewegung, die beginnt da, andere machen das Gleiche hier und wieder andere ein bisschen anders dort. Und dann lernen die sich kennen, vernetzen sich miteinander und das wird eine weltweite Bewegung. Und diese New Age-Bewegung mit dem Symbol des Regenbogens sagte sich, wir sind an einer ganz entscheidenden Wende angekommen. All dieses Denken des alten Europas hat uns eigentlich in die Sackgasse geführt. Aber der Regenbogen, das ist unsere Brücke in ein ganz neues Zeitalter. Und es ist das Zeitalter des Alternativen, des Esoterischen, des eben anderen, des Geistigen, nicht mehr Materiellen. Alles ist Geist. Und da wurden die alten Ideen des Okkultismus und der Esoterik, die man natürlich findet in allen Stammesreligionen übrigens, man findet das im Hinduismus, im Buddhismus, im Taoismus, überall findet man dieselben Grundgedanken. Ich möchte drei Grundgedanken vorstellen und erläutern. Das erste ist die Lehre des Mikro- und Makrokosmos. Es wird behauptet, alles ist eins. Ich war die Atheisten, die Materialisten, die haben gesagt, alles ist Materie. Es gibt keinen Gott. Die letzte Wirklichkeit ist Materie. Alles ist Materie. Auch der Mensch. Also alles ist eigentlich aus dem gleichen Material. Ob Sterne oder ob Lilien oder ob Menschen, alles ist einfach Materie. Nun, im Okkultismus sagt man nicht, alles ist Materie, dort sagt man, alles ist Geist. Sehr ähnlich. Man meint, es sei ein völlig anderes Denken, aber im Grunde genommen ist das dasselbe, nur mit anderen Wörtern. Anstatt dass gesagt wird, alles ist Materie, sagt man, alles ist Geist. Und damit, alles bildet eine Einheit. Und zwar ist es dann aber so, innerhalb dieser Einheit gibt es Spiegelung. Nicht wahr? Der Mensch ist etwas, aber weil er eine Einheit bildet mit dem ganzen Universum, sagt man, spiegelt er eigentlich die Sternenwelt wieder ab. Und da kommt die Idee der Astrologie her. Dass also der Mensch sei ein Mikrokosmos, der die Planeten, Sonne und Mond abbilde. Und darum könne man den Charakter eines Menschen in dem Stand der Planeten, des Mondes und der Sonne ablesen. Und in der Position der Sternbilder. Und also das Universum, ein Makrokosmos, der Mensch ein Mikrokosmos. Aber diese Idee, alles sei eins und das Göttliche, sagen wir einfach Geist, alles ist Geist, aber das macht also das aus, dass das Göttliche, das Geistige und die Natur insgesamt sei eine völlige Einheit. Und darum könne man auch wieder bei Menschen unterscheiden zwischen einem Makrokosmos und einem Mikrokosmos. Wie gesagt, ja, die Handfläche, das sei ein Mikrokosmos, der den ganzen Menschen abbilde. Und darum könne man anhand der Linien auf der Hand das Schicksal und den Charakter des Menschen ablesen. Von daher kommt das Handlesen, Handlinienlesen. Oder man sagt, die Fußsohlen, die bilden den ganzen Menschen ab. Also ganz oben bei den Zehen, da hat man die Abbildung vom Gehirn. Das ist ja ganz oben, ja? Und dann, wenn man da so runtergeht gegen die Ferse, da findet man die Organe, dann unter dem Kopf, Herz, ja, Lunge, Leber und so weiter. Alles sei quasi da nochmals abgebildet. Die Füße seien ein Mikrokosmos, der Mensch selber ein Makrokosmos. Und darum könne man, indem man eben da massiert und drückt, könne man so, je nach Region auf den Füßen, auf die betreffenden analogen Organe wirken. Und könne dadurch eben Heilung bewirken. Natürlich, ein ganz anderes Denken als die Schulmedizin. Denn die Schulmedizin würde sich ja fragen, ja, aber gut, da müsste ja irgendwie ein Zusammenhang sein. Ja gut, es gibt ja einen Zusammenhang, es gibt doch Nervenbahnen, ja? Ja, aber wenn man an den Füßen manipuliert, wenn das über die Nervenbahnen geht, da kann man nicht die Lunge mit dieser Stelle erreichen. Es gibt keinen Nachweis von Verbindungen von der und der Stelle auf Lunge, auf Herz und so weiter, auf die betreffenden Organe. Das kann man im Experiment einfach nicht zeigen. Ist doch egal, sagen die. Hauptsache es wirkt. Aber das Denken ist ganz klar aus dieser Lehre des Mikro-Makrokosmos, des Okkultismus, der Esoterik gewonnen. Und weiter wird gesagt, ja, auch die Iris, also das Farbige der Augen, das bildet auch wieder den ganzen Menschen ab. Und darum könne man in der Iris eben schließen auf den Gesamtzustand, auch Gesundheitszustand oder Krankheitszustand des Menschen. Aber auch wieder aus diesem Denken Mikro-Makrokosmos. Aber empirisch, eben im Experiment, kann man diesen Zusammenhang nicht erweisen. Ist doch egal, Hauptsache es wirkt. Aber merkt man, diese Ablehnung von Denken und von Logik, das hängt damit zusammen mit all diesen, mit dieser Geschichte, die wir in Europa hinter uns haben. viele Leute haben so richtig genug bekommen. Ist ja interessant, in der Malerei, das nehme ich einen ganz anderen Bereich noch hinein, stellt man fest, wie im 20. Jahrhundert oft die Köpfe immer kleiner werden. In den modernen Kunstwerken, ja? Körper, lang, groß, ja? Man denke an Giacometti. Ja? Ganz kleine Köpfe, ja, weil das Denken, das ist nicht mehr das Erwünschte. Und das passt zu einer Welt, wo man Drogen nimmt, wo man Rockmusik hört, um in der Disco abzufahren, abzuheben, da muss das Gedenken, das muss weg, ja? Ja, und man ist also offen für Dinge, die man gar nicht mehr logisch herleiten kann, weil man sowieso so eine gewisse Aversion hat zu dieser ganzen Logik und Wissenschaft. Nun, das kann man jetzt weiterentwickeln. Es gibt auch die Ohrendiagnostik, also dass man sagt, das Ohr sei wieder ein Mikrokosmos, der den ganzen Makrokosmos abbildet. Und da gibt es eben weitere diverse Variationen. Aber es ist wichtig, dass man einmal das Prinzip verstanden hat, wie wird gedacht, worum geht es und woher kommt das? Also Überzeugung, alles ist eins. Und letztlich ist alles irgendwie göttlich, geistig und bildet so eine Einheit und darin spiegelt sich alles. Und daraus leitet sich die zweite Grundlehre des Okkultismus und der Esoterik ab. Das ist die Lehre der göttlichen Energie. Indem man sagt, alles ist Geist. Dann sagt man sich, man könnte auch sagen, anstatt Geist, Energie. Alles ist Energie. Ja, natürlich. Hat man doch in der Physik auch festgestellt, welche Arten von Energie es gibt, ja? Die man im Experiment feststellen kann. Nein, 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 nicht diese Art von Energie. Das sind eben so Lebensströme, die durch alles hindurchgehen, durch Pflanzen, durch Steine, durch den Menschen, durch ganze Weltall. Und das entspricht zum Beispiel sehr ausgesprochen dem Taoismus, wo man sagt, alles ist eins und alles wird durchflossen von Lebensströmen. Und diese Lebensströme, die durchfließen das All, aber auch den einzelnen Menschen. Und jetzt als nächste Lehre, wenn diese Lebensströme oder Energieströme irgendwo blockiert werden, dann wird der Mensch krank. Und dann muss man diese Blockaden lösen. Und was haben die alten Chinesen gesagt? Das kann man, indem man Nadeln einsteckt. Jetzt könnte einer sagen, ja gut, ich meine, es gibt ja die Nervenbahnen und so weiter. Es sind nicht die Nervenbahnen. Wenn Sie das anschauen, wie diese Meridiane, sagt man, diese Ströme, diese Lebensströme, Meridiane, die da im menschlichen Körper eingezeichnet werden, die entsprechen nicht dem, was man eben wissenschaftlich nachweisen kann mit den Nervenbahnen oder Blutbahnen. Das ist auch eine Vernetzung, ja, im Körper. Nein, das ist etwas anderes. Das ist außerhalb davon. Und man sagt, auch wenn man es nicht erklären kann, Hauptsache es wirkt. Und mit all dem zusammen versteht man, es gibt so viele alternative Heilmethoden, wo gerade der Begriff der Lebensenergie, der Lebensströme eine wichtige Rolle spielen. Und sobald Sie eben irgend mit einer Therapie konfrontiert werden, wo es da geht um irgendwelche Lebensströme, dann wissen Sie, das ist wirklich alternative Heilmethode, aber mit diesem Denken, das eigentlich ein zutiefst okkult-religiöses Denken ist. Aus all dem leitet sich noch ein drittes Grundprinzip ab. Und das ist die Lehre der Passivität. In den Stammesreligionen, im Buddhismus, im Hinduismus und so weiter sagt man, alles ist eins. Und alles ist eben durch Lebensenergie miteinander verbunden. Und wenn der Mensch diese Einheit spüren möchte, erleben möchte, dann muss er sich mit Meditation in einen Zustand der Passivität versetzen. Und das ist die Meditation hier jetzt beim Buddhisten. Übrigens ist es interessant. Man hat Gehirnaktivität gemessen bei Menschen, die meditieren. Und da haben wir festgestellt, dass da beim Scheitellappen, das ist so in diesem Bereich, dass dort das Gehirn in der Aktivität aufhört zu arbeiten. Aber der Scheitellappen ist ganz wichtig für die Orientierung im Raum. Ich weiß, das hat man nach und nach in der Medizin festgestellt, wenn jemand einen Autounfall gehabt hat und plötzlich konnte er nicht mehr sprechen. Komisch, kann nicht mehr sprechen. Aber er versteht, wenn man mit ihm spricht. Und da hat man festgestellt, aha, immer wenn, das, wenn diese Region da auf der Seite, das weiter vorne, betroffen wird, kann man nicht mehr sprechen. Und da hat man gemerkt, wo muss das Sprachzentrum sein, ja? Und immer aus solchen Ausfällen heraus hat man herausgefunden, wo was ist. Nun, beim Scheitellappen, dort ist diese Region angesiedelt, wo man sich im Raum orientieren kann. Also, dass man auch merkt, dass ich bin nicht das gleiche wie der Raum da. Ja? Und Leute, die dort eine Beschädigung haben, die haben zum Beispiel total Mühe, selber ins Bett zu gehen. Und ich dachte, was macht der da? Wie soll das schwierig sein? Ja, er kann sich irgendwie einfach nicht im Raum so bewegen und mit einer Sicherheit wissen, jetzt muss ich da ins Bett hinein. Und das fällt dort aus, dieser Bereich bei der Meditation, und dann fühlen die sich eins mit dem Universum. Aber es ist nicht, weil sie eins sind mit dem Universum, sondern es ist einfach, weil das Gehirn nicht mehr arbeitet. Dass man merkt, dass ich bin eben nicht die Umwelt. Ja? Ich bin ich und die Umwelt ist die Umwelt. Ja, aber eben, das wird so gelehrt, durch Passivität könnte man das erleben. Und da spielt natürlich Yoga eine ganz wichtige Rolle. Yoga, das sind spezielle Übungen, die man in Indien im Rahmen des Hinduismus entwickelt hat, um die Seele, den Geist, in einen Zustand der Passivität zu versetzen. Und das geht alles ganz langsam, nicht von einem Tag auf den anderen. Man muss diese Übungen machen, ganz langsam immer. Und bis zur Schmerzgrenze und dann in der Schmerzgrenze verharren. Das ist ein typischer Unterschied zur Gymnastik. In der Gymnastik, das ist eben nicht Yoga, da geht man bis zur Schmerzgrenze, nicht wahr? Aber dann wieder zurück. Und nicht in der Schmerzgrenze verharren, das ist auch gar nicht gesund. Aber mit Yoga kann man also diese Passivität trainieren und darum so in höherer Schule kann man dann Visionen haben und wirklich mit einer anderen Welt ganz direkt in Kontakt treten. Und in diesem Bereich gehört natürlich all diese Therapien mit Trance, und die angewendet werden, das gehört in diese Lehre der Passivität hinein. Woher kommt das eigentlich alles? Da müssen wir in der Bibel ganz weit zurückgehen. Ich mag mich erinnern, in der Schule hat man eine Geschichte begonnen bei den alten Sumerern und bei den alten Ägyptern. Aber die Bibel bringt uns in die Zeit vor den alten Sumerern. Und das ist die Geschichte mit dem Turmbau zu Babel. Ja, das reicht schon. Und dann wird eben hier in den weiteren Versen erklärt, sie bauten sich einen Turm. Ich zitiere direkt. Ja, Vers 4 heißt so. Und sie sprachen, wohlan bauen wir uns eine Stadt und einen Turm, dessen Spitze an den Himmel reiche. Und machen wir uns einen Namen, dass wir nicht zerstreut werden über die ganze Erde. Und nun, dieser Turm, das war nicht einfach ein Aussichtsturm, sondern das war eine sogenannte Zikkurat. Auf Babylonisch sagt man Zikkuratum, im Altbabylonischen. Das meint einen solchen Stufenturm. Sieht man da eine erste Etage. Man geht über Treppen hoch und dann über Treppen hoch eine zweite Etage, eine dritte, eine vierte, kann bis 7 Stöcke geben bei den alten Zikkurats, die man in Mesopotamien gefunden hat und die beschrieben werden in den Keilschrifttafeln. Und obendrauf ein Allerheiligstes. Und da sollte der Geist, sagen wir, des Mondes oder der Geist der Sonne herabkommen, um dort Wohnung zu nehmen. Und die Menschen, die sollten über die Treppen hochsteigen, um da mit diesen kosmischen Energien, Göttern, Kontakt und Gemeinschaft zu haben. Also, der Turmbau von Babel war der Anfang einer neuen Religion. Man hat sich vom Schöpfergott abgewendet und begann, Mond, Sonne, Sternbilder und so weiter zu verehren und anzubeten. In Römer 1 beschreibt der Apostel Paulus diese Entwicklung der Völker nach der Sintflut so. 1 Vers 18. Denn es wird geoffenbart, Gottes Zorn vom Himmel her über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen, welche die Wahrheit in Ungerechtigkeit besitzen, weil das von Gott Erkennbare unter ihnen offenbar ist. Denn Gott hat es ihnen geoffenbart. Denn das Unsichtbare von ihm, sowohl seine ewige Kraft als auch seine Göttlichkeit, die von Erschaffung der Welt an in den Gemachten mit dem Verstand wahrgenommen werden, wird geschaut, damit sie ohne Entschuldigung seien. Weil sie, Gott kennend, ihn weder als Gott verherrlichten noch ihm Dank darbrachten. Sie haben sich also dort schon beim Turm von Babel von dem Schöpfergott abgewendet. Sie wussten, dass er existiert, aber sie wollten nichts mehr mit ihm zu tun haben. Ihr Verstand sagte ihnen, natürlich weist die Ordnung in der Schöpfung auf diesen Schöpfer hin, aber wir wenden uns von ihm ab. Und dann heißt es weiter. Weil sie, Gott kennend, ihn weder als Gott verherrlichten noch ihm Dank darbrachten, sondern in ihren Überlegungen in Torheit verfielen und ihr unverständiges Herz verfinstert wurde, indem sie sich für weise ausgaben, sind sie zu Narren geworden und haben die Herrlichkeit des unverweslichen Gottes ausgetauscht mit dem Gleichnis eines Bildes von einem verweslichen Menschen und von Vögeln und von vierfüßigen und kriechenden Tieren. Da haben sie begonnen, die Natur anzubeten. Darum hat Gott sie auch dahingegeben, in den Gelüsten ihrer Herzen, in Unreinigkeit ihrer Leiber untereinander zu schänden, welche die Wahrheit Gottes mit der Lüge ausgetauscht und dem Geschöpf mehr Verehrung und Dienst dargebracht haben als dem Schöpfer, welcher gepriesen ist in Ewigkeit. Amen. Also, was ist geschehen? Man hat begonnen, die Natur zu verehren. Und zwar die Natur verstanden als voll von kosmischen Energien und göttlichen Kräften. Man hat also die Natur verehrt und angebetet anstatt den Schöpfer. Der Prophet Jesaja spricht in Jesaja 47 über Babylon und sagt zu Babylon in Vers 12, zur Stadt Babylon: Tritt doch auf mit deinen Bannsprüchen und mit der Menge deiner Zaubereien, worin du dich abgemüht hast von deiner Jugend an. Vielleicht kannst du dir Nutzen schaffen. Vielleicht wirst du Schrecken einflößen. Du bist müde geworden durch die Menge deiner Beratungen. Sie mögen doch auftreten und dich retten, die Himmelszerleger, die Sternbeschauer, das sind die Astrologen, welche jeden Neumond kundtun, was über dich kommen wird. Siehe, sie sind wie Stoppeln geworden, Feuer hat sie verbrannt. Also Gott sagt, dass er über diesen Okkultismus von Astrologie und Magie und so weiter das Gericht bringen wird. Und darum ist auch das Babylonische Reich in der Geschichte unter Gottes Gericht gefallen und vernichtet worden. Aber interessant hier wird gesagt, Babel habe das gemacht von Jugend an. Wann war Babels Jugend? Das ist die Anfangszeit, das ist die Zeit von dem Turm von Babel. 1. Mose 11. Ich war an einer anderen Stelle, in Jeremia 2, wird Israels Jugend beschrieben. Und im Zusammenhang sieht man, das ist die Zeit, als Israel aus Ägypten auszog. Das ist der Beginn in der Geschichte von Israel als Nation. Israel zieht aus Ägypten. Das ist die Jugend von Israel und 1. Mose 11, das ist die Jugend von Babel. Und bereits damals haben sie eben begonnen mit Magie, mit Zauberei und mit Astrologie. All diese Gedanken von alles ist eins und die Natur ist göttlich. Und darum ist auch das Göttliche in uns, das hat alles dort begonnen. Und das war ein bewusstes sich wegwenden von Gott. Und sehen wir, all diese Gedanken finden wir in so vielen alternativen Heilmethoden wieder zurück. Zum Beispiel Akupunktur haben wir verstanden mit den Meridianen, ja, mit den Lebensenergien. Aber wie ist es mit Homöopathie? Samuel Hahnemann, der Begründer der Homöopathie, sagte Folgendes. In den Pflanzen sind göttliche Energien. Und indem man eben diese Stoffe herausholt aus den Pflanzen, da muss man die aber nicht einfach so gebrauchen, wie das in der Schulmedizin gemacht wird. Da benutzt man ja die Wirkstoffe aus den Pflanzen. Nein, man muss es potenzieren. Und zwar heißt das, man muss es verdünnen und nochmals 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 verdünnen, bis eben Verdünnungen entstehen, wo rein rechnerisch praktisch kein Molekül mehr drin ist. Aber das sollen die wirksamsten homöopathischen Mittel sein. Warum? Weil dann die Energie aus der Pflanze freigesetzt worden ist. Das Geistige in der Pflanze. Es geht nicht um die Moleküle, es geht um das Geistige drin. Woher kommt das? Das kommt eben aus diesem Glauben, dass in allem göttliche Energien drin sind. Und jetzt ist es ganz wichtig, den grundlegenden Unterschied zu verstehen zu dem, was die Bibel lehrt über Gott. Wenn wir über Gott und die Natur nachdenken, da können wir gleich beginnen mit dem ersten Bibelvers. Im Anfang schuf Gott den Himmel und die Erde. Jetzt sieht man, warum es sich gelohnt hat, in die Primarschule zu gehen. Also, da hat man das Subjekt im Satz, das handelnde Subjekt, das ist Gott. Und dann haben wir das Objekt, das, an dem etwas ausgeführt wird, das ist der Himmel und die Erde. Also, im ersten Bibelvers wird zwischen Gott und der Natur, Himmel und Erde, unterschieden, so wie man unterscheidet zwischen Subjekt und Objekt. Ja? Das ist einfach Basis, dass man weiß, ich bin Subjekt und mit dem ich es zu tun habe, ist Objekt. Ja? Also, das ist der Unterschied zwischen ich und du. Und das ist sehr wichtig, wenn man eben den Kindern auch beibringt, dass Stehlen falsch ist, dann muss man ihnen beibringen, dass es ein Unterschied ist. Das, was ihm gehört, das gehört nicht dir. Ja? Dann muss man zwischen ich und du unterscheiden können. Oder ich und ihm. Und so unterscheidet die Bibel zwischen Gott und der Natur. Gott ist nicht Teil der Natur, sondern er ist Urheber der Natur. Und das ist etwas grundsätzlich anderes. Und das wird eben nicht gekannt im Buddhismus, im Hinduismus, dass Gott eben nicht Teil der Natur ist und dass wir selber nicht göttlich sind. Wir sind sein Geschöpf, aber wir sind nicht Teil Gottes. Und jetzt versteht man auch, dass es im Hinduismus gar nicht einen transzendenten Gott gibt. Transzendent heißt ja eigentlich jenseitig, ja? Aber im Hinduismus ist ja alles immanent. Sie sagen das Göttliche. Alles ist Brahma. Alles ist das Göttliche, die ganze Natur und auch der Mensch. Und durch Yoga und Meditation muss der Mensch dann merken und erfahren, dass er göttlich ist. Aber da machen sie also Natur und Gott eins. Und das hilft übrigens auch für zur Beantwortung des Problems, führen eigentlich alle Religionen ans gleiche Ziel? Muss man sagen, nein, es ist unmöglich. Wenn jemand sagt, letztlich ist Gott überall in allen Religionen dasselbe, nein. Wenn der Hinduismus sagt, dass Gott die Natur ist und die Bibel sagt, Gott hat die Natur gemacht, dann ist das nicht das Gleiche. Also kann nicht beides gleichzeitig wahr sein. Und das ist also ganz wichtig, Gott ist nicht Teil der Natur. Aber man lese Jeremia 23, Vers 24, Gott sagt, erfülle ich nicht den Himmel und die Erde. Das heißt, Gott ist allgegenwärtig. Er ist überall in der Schöpfung, ist er da. Wenn wir zu den entferntesten Galaxien fliegen könnten, Gott ist auch da. Er ist überall im Universum. Aber nicht nur das, er ist auch jenseits. Wenn man gescheit sprechen will, dass Gott überall gegenwärtig ist, das heißt, Gott ist immanent. Ja? Überall in der Schöpfung. Gegenwärtig, aber nicht Teil der Natur, sondern gegenwärtig. Und dass er eben auch jenseits ist, das bedeutet, er ist transzendent. Jetzt versteht man, als da der Maharishi Mahesh Yogi von den Beatles nach Europa gebracht wurde, mit seiner transzendentalen Meditation. Ich kann mich erinnern, als junger Mensch, das waren ja aufregende Dinge, was da geschah. Und dann kam er auf den Selisberg da bei uns und Millionen von Jugendlichen waren fasziniert von diesem Mann. Und der hat transzendentale Meditation, hat er gelehrt. Ach was, der wusste gar nichts von Transzendenz. Denn es gibt für ihn nichts mehr als die Natur. Genauso wie für die Atheisten. Es gibt nur die Materie und für ihn gibt es nur das Geistige. Ja, und Jeremia 23, 24, Gott ist überall. Aber Jesaja 57, Vers 15 spricht auch Gott, der im Heiligtum ist, im Jenseits. Und das ist also etwas völlig anderes. Und darum, dieses Denken in der Homöopathie mit diesen Kräften in der Natur, die freigesetzt werden müssen, das ist ein Denken, das zusammenhängt mit einer völlig falschen Vorstellung, wer Gott ist. Und wenn wir jetzt weitergehen, was sagt die Bibel zu all dem mit Trance und Hypnose, die auch in den alternativen Medizin angewendet wird, was sagt die Bibel dazu? Sie warnt ganz eindringlich. 2. Timotheus 4, Vers 5 sagt, du aber sei nüchtern in allem. Das mit nüchtern sein übersetzte Wort, ein Verb, nepho im Griechischen, bedeutet gemäß dem Standardwörterbuch zum Neuen Testament von Walter Bauer, frei sein von jeder geistigen und seelischen Trunkenheit, von Überschwang, Leidenschaft, Überstürzung, Verwirrung, Exaltiertheit. Also Gott warnt in seinem Wort, dass wir den Verstand wegtun, weil der Verstand eben eine Barriere ist, die uns daran hindert, dass bei der Passivität eben dass nicht eine Tür aufgeht für eine jenseitige Welt, die aber nicht mit Gott zu tun hat. Die Bibel lehrt, dass es einen Satan gibt. Das war ein Engelfürst, den Gott erschaffen hatte, vollkommen, der aber sich bewusst gegen Gott entschieden hat und ein Drittel der Engelwelt mit sich gerissen hat. Millionen von Engeln. Und die bezeichnet die Bibel als Dämonen, die das Schlechte wollen für den Menschen. Und sie wollen in Kontakt treten mit dem Menschen und das geschieht sehr einfach über Meditation, über Drogen, auch über Alkoholmissbrauch. Da wird eben der Geist des Menschen runtergefahren und dann kann ein anderer Geist die Kontrolle über unser Gehirn übernehmen. Im Extremfall führt das bis zur Besessenheit. Aber das gibt alle Zwischenstufen. Und darum warnt die Bibel von dem Suchen von solcher Passivität. Und das ist nicht einfach eine Empfehlung, das ist ein Befehl. Du aber sei nüchtern, also frei von jeder geistigen und seelischen Trunkenheit, von Überschwang, Leidenschaft, Überstürzung, Verwirrung, Exaltiertheit. Und damit wird auch klar gezeigt, dass Meditation, die eingesetzt wird in der alternativen Medizin, dass das für einen Christen überhaupt nicht geht und effektiv gefährlich ist. Und wenn man eben beginnt, auch mit Homöopathie auf solche Kräfte zu vertrauen, die angeblich in der Natur sind, dann öffnet man sich eben für diese Welt, vor der Gott uns in seinem Wort eindringlich warnt. 5. Mose 18, Vers 9. Wenn du in das Land kommst, das der Herr dein Gott dir gibt, da spricht Mose zum Volk Israel, bevor sie mit Josua dann in das Land einzogen, nach dem Auszug aus Ägypten. Wenn du in das Land kommst, das der Herr dein Gott dir gibt, so sollst du nicht lernen, nach den Gräueln dieser Nationen zu tun. Es geht um die Ureinwohner, die Kanaaniter. Es soll keiner unter dir gefunden werden, der seinen Sohn oder seine Tochter durchs Feuer gehen lässt. Also mit Kinderopfer. Keiner, der Wahrsagerei treibt, kein Zauberer oder Beschwörer oder Magier oder Bannsprecher oder Totenbeschwörer oder Wahrsager oder der die Toten befragt. Denn ein Gräuel für den Herrn ist ein jeder, der diese Dinge tut. Und um dieser Gräuel willen treibt der Herr, dein Gott, sie vor dir aus. Du sollst vollkommen sein gegen den Herrn, dein Gott. Denn diese Nationen, die du austreiben wirst, hören auf Zauberer und auf Wahrsager. Du aber nicht, also hat der Herr, dein Gott, dir gestattet. Also diese Kanaaniter nahmen bewusst Kontakt. An weiter und zwar mit der Frage nach der Pflanzentherapie. Die Bibel zeigt uns, dass das eine wunderbare Gabe Gottes ist. Und zu bedenken ist Folgendes: Pflanzentherapie ist nicht einfach eine Sache der Alternativmedizin, obwohl das dort auch angewendet wird. Und nicht wahr? Alternativmedizin bedeutet nicht, alles ist dort okkult, sondern es wird manches als alternativ bezeichnet, dass zum Beispiel reine Pflanzentherapie ist, die man aber empirisch nachweisen kann. Und das ist zu unterscheiden von all den Methoden, wo eben diese Lebensströme reinkommen, die Passivität reinkommen, Mikro-Makrokosmos-Lehre eine Rolle spielt. Nein, wenn es geht um Pflanzentherapie, so dass es eben auch nachweisbar ist, diese und diese Wirkungsstoffe haben diese und diese Funktion und Bedeutung und Heilwirkung, dann ist das etwas ganz anderes. Und wichtig, in der Schulmedizin verwendet man ja auch alle möglichen Wirkstoffe der Pflanzen. Manchmal macht man sie im Labor künstlich nach, die gleichen Moleküle, die man eben kennengelernt hat aus den Pflanzen. Aber es ist manchmal so, bei der Pflanzentherapie kann es sein, dass im natürlichen Zustand die Konzentrationen sehr hoch sind, dass Giftigkeit sein könnte. Und die richtige Dosis zu erreichen, ist nicht immer einfach. Und indem man eben auch künstlich herstellt mit einer ganz genau berechneten Dosis, kann man eben hier die Sicherheit auch erhöhen. Nun, in Jesaja 38, 21 lesen wir, und Jesaja sagte, dass man einen Feigenkuchen als Pflaster nehmen und ihn auf das Geschwür, übrigens von König Hiskia, der krank war, legen solle, damit er genese. Da wurden also die Wirkungsweisen der Feigen benutzt. Und sogar der Prophet Gottes musste das Medikament anwenden. Er musste nicht sagen, im Namen Gottes, du bist geheilt, sondern er musste ein Pflanzenmedikament anwenden auf den König. Der Apostel Paulus, der ja die Gabe der Heilung hatte, sagt zu Timotheus in 1. Timotheus 5, Vers 23, trinke nicht länger nur Wasser, sondern gebrauche ein wenig Wein, um deines Magens und deines häufigen Unwohlseins willen. Timotheus, dieser treue Mitarbeiter des Apostels Paulus, hatte einen schwachen Magen und es war ihm oft unwohl. Und der Apostel Paulus hat ihn nicht geheilt, sondern sagt ihm, er soll jetzt aufhören, immer nur Wasser zu trinken. Ganz wörtlich heißt es, sei nicht länger ein Wassertrinker. Und man muss Folgendes wissen, die Wasserqualität im Römischen Reich in den Wasserleitungen war natürlich nicht das, was wir heute haben. Das ist ja fantastisch, was wir in der Schweiz haben. Das Wasser hat ja einen solchen Reinheitswert, dass man ihn direkt auf Wunden kann man das anwenden. Ja? Das ist unglaublich. Und man kann vom Hahn trinken, ganz unbesorgt. Ich meine, wenn man das vergleicht, das schlimmste Land, das ich je erlebt habe, das war Tadschikistan. Also wirklich nur ein kleiner Tropfen. Ich habe es geschafft, ich habe keinen Salat mehr gegessen, damit ich nicht mehr todkrank werde. Und einfach Salat waschen, das Wasser ist so schlimm. Und dann habe ich in der Dusche plötzlich ein bisschen Wasser in den Mund gekommen, hat schon gereicht. Und Sie wissen, was die Folgen sind. Und, aber wenn man weiß, dass man in den Wasserleitungen tote Kühe, die am Verwesen sind, finden kann, dann erstaunt gar nichts. Ja, also, aber so schlimm war es auch nicht bei den alten Römern. Aber es war eben so, dass es üblich war, etwas Wein zu mischen im Trinkwasser, um damit Bakterien abzutöten. Und Paulus sagt, er soll da doch, obwohl er so sehr darauf schaute, eben das Problem des Alkoholismus eben mit seinem Beispiel dem entgegenzutreten, dass er gar keinen Wein trank, Paulus sagt, ein wenig Wein, nicht viel Wein. Aber soll doch ein wenig Wein nehmen, um so das Wasser zu desinfizieren, was dann besser wäre für seinen Magen. Interessant, nicht wahr? Aber hier wird Wein eingesetzt. Lukas 10, 33, im Gleichnis von dem barmherzigen Samariter. Aber ein gewisser Samariter, der auf der Reise war, kam zu ihm hin und als er ihn sah, den halbtot am Boden liegenden, wurde er innerlich bewegt. Und interessant, das Gleichnis sagt nicht, dass er in die Tasche gegriffen hätte und ein Papier rausgeholt hat, bitte keine lebensverlängernde Maßnahmen. Nein, war kein Thema, ja. Wenn einer halbtot ist, dann muss man ihm helfen. Ja, daraus ist dann der Samariterverein entstanden. Aus dem Gleichnis heraus, ja. In Not hilft man und muss man helfen. Man darf nicht vorbeigehen. Das war nur so ein Klammersatz. 34, und er trat hinzu und verband seine Wunden und goss Öl und Wein darauf. Und er setzte ihn auf sein eigenes Tier und führte ihn in eine Herberge und trug Sorge für ihn. Also, da sehen wir Wundbehandlung mit Verbinden, um eben weitere Einflüsse von Bakterien zu verhindern. Vorher hat er Öl und Wein darauf gegossen. Das waren in der alten Medizin die wesentlichen Bestandteile, Öl und Wein, also Olivenöl und Wein. Wein zum Desinfizieren und Öl auch zum Aufweichen der Wunden und so weiter. Also das Neue Testament, wie das Alte, spricht ganz klar über Anwendung von Medikamenten. Interessant ist, wenn wir noch weiter darüber nachdenken, über den Umgang mit Krankheit, die Notiz von Paulus in 2. Timotheus 4, Vers 20. Er sagt zu Timotheus, Erastus blieb in Korinth. Trophimus aber habe ich in Milet krank zurückgelassen. Wie? Er hat doch die Gabe der Heilung gehabt. Ja? Ja, und bei Timotheus? Ja? Ja, und bei sich selbst? 2. Korinther 12, Vers 8. Er spricht über ein ganz besonderes Leiden und sagt, für dieses flehte ich dreimal zum Herrn, auf dass er von mir abstehen möge. Und er hat zu mir gesagt, meine Gnade genügt dir. Denn meine Kraft wird in Schwachheit vollbracht. Daher, will ich am allerliebsten mich vielmehr meine Schwachheiten rühmen, auf dass die Kraft des Christus über mir wohne. Also Paulus hat in einem besonderen Leiden, das er hatte, dreimal gebetet und dann wurde ihm klar gemacht, dass er nicht weiter dafür beten soll. Er muss mit diesem Leiden leben. Und das ist auch noch ein Punkt. Gesundheit um jeden Preis. So hieß ein Buch, das vor vielen Jahren auf den Markt gekommen ist, von einem Schweizer Arzt. Ja, das ist die gute Frage. Um jeden Preis. Es gibt auch die Möglichkeit, dass Gott will, dass man mit einer Schwäche lebt. Aber dabei die Hilfe des Herrn und das Durchtragen erlebt. Dann noch Philipper 2, Vers 25. Paulus schreibt den Philippern: Ich habe es aber für nötig erachtet, Epaphroditus, meinen Bruder und Mitarbeiter und Mitstreiter, aber euren Abgesandten und Diener meiner Notdurft, zu euch zu senden. Da er ja sehnlich nach euch allen verlangte und er sehr bekümmert war, weil ihr gehört hattet, dass er krank war. Das war ein Mann, der aus Philippi, also Griechenland, von der Gemeinde geschickt wurde nach Rom, wo Paulus im Gefängnis war, also in Halbgefangenschaft, zwischen zwei Soldaten angebunden. Und da sollte er ihm etwas bringen, eine Gabe der Gemeinde. Und dann ist er krank geworden, dieser Epaphroditus, treuer Bruder. Und dann heißt es in Vers 27, denn er war auch krank, dem Tode nahe. Aber Gott hat sich über ihn erbarmt. Nicht aber über ihn allein, sondern auch über mich, auf dass ich nicht Traurigkeit auf Traurigkeit hätte. Warum hat er ihn dann nicht schnell geheilt, als er ein bisschen krank war? Der ist fast gestorben. Erstaunlich, nicht wahr? Nun, ich muss etwas sagen, das vielleicht für manche einen Schock darstellt. Es gibt keinen einzigen Fall im Neuen Testament, in der Zeit der Gemeinde ab Pfingsten, Apostelgeschichte 2, wo ein Gläubiger durch eine Wundergabe geheilt wurde. Kein einziges Beispiel. Immer nur gegenüber Ungläubigen. Jetzt versteht man, warum Paulus sagt, nimm ein wenig Wein. Trophimus ließ sich krank zurück. Der Herr hat sich schließlich über Epaphroditus erbarmt. Und meine Gnade genügt dir. Das sind Fakten, mit denen muss man sich auseinandersetzen. Man muss sich fragen, was lehrt die Bibel? Aber ganz wichtig im Zusammenhang mit dem Umgang mit Krankheit ist auch Römer 8, 18. Denn ich halte dafür, sagt Paulus, dass die Leiden der Jetztzeit nicht wert sind, verglichen zu werden mit der zukünftigen Herrlichkeit, die an uns geoffenbart werden soll. Denn das sehnsüchtige Harren der Schöpfung wartet auf die Offenbarung der Söhne Gottes. Er sagt, die ganze Schöpfung, die wartet sehnsüchtig auf eine zukünftige Zeit, wenn Jesus Christus mit allen Gläubigen als König wiederkommen wird, um das tausendjährige Friedensreich aufzurichten. Und dann wird alles grün werden. Nicht die Grünen werden die Erde grün machen, sondern Jesus Christus. Dann wird alles aufleben. Aber das ist jetzt noch nicht so. Vers 20. Denn die Schöpfung ist der Nichtigkeit oder Vergänglichkeit unterworfen worden. Nicht mit Willen, sondern um des Willen, der sie unterworfen hat. Durch den Fall von Adam. Auf Hoffnung, dass auch selbst die Schöpfung freigemacht werden wird von der Knechtschaft des Verderbnisses zu der Freiheit der Herrlichkeit der Kinder Gottes. Denn wir wissen, dass die ganze Schöpfung zusammen seufzt und zusammen in Geburtswehen liegt, bis jetzt. Und Geburtswehen sind sehr, sehr schmerzhaft. Ja, warum lachen Sie? Natürlich habe ich das noch nie erlebt, aber meine Frau, sechsmal. Und Nierensteine habe ich auch gehabt und das ist auch, wird auch als 10 auf der Skala 1 bis 10 aufgelistet und darum weiß ich also, es ist unglaublich. Aber hier steht, die ganze Schöpfung seufzt zusammen in Geburtswehen. Nicht allein aber sie, sondern auch wir selbst, die wir die Erstlinge des Geistes haben. Auch wir selbst seufzen in uns, erwartend die Sohnschaft, die Erlösung unseres Leibes. Das heißt, erst wenn Jesus Christus wiederkommt zur Entrückung der Gemeinde, wird dieser Körper, der jetzt noch unter den Folgen der Sünde leidet, vollkommen gemacht. Und so lange können wir noch krank werden. Damit wir klar, die Lehre, echte gläubige Menschen sollten eigentlich gar nicht mehr krank sein oder unbedingt gesund werden, ist nicht biblisch. Aber Gott hat uns die Möglichkeiten der Medizin und der Pflanzenwelt gegeben. Nicht mit den okkulten Methoden, aber das, was eben wirklich von Gott in die Schöpfung hineingelegt wird, das dürfen wir dankbar aus seiner Hand nehmen. Aber nicht so, dass wir ein Recht haben auf Gesundheit. Aber es gibt die Möglichkeit. Und noch ein Unterschied: Beten um Gesundheit ist nicht das Gleiche wie die Gabe der Heilung. Wie gesagt, die Gabe der Heilung wurde im Neuen Testament immer angewendet auf die Ungläubigen, nicht auf die Gläubigen. Aber beten, das sehen wir bei Paulus. Er hat dreimal gebetet wegen seines Leidens und in seinem Fall wurde ihm klar gemacht: Meine Gnade genügt dir. Aber in anderen Fällen, was dürfen wir schon erleben an Gebetserhörungen? Ich meine, wenn man 6 Kinder hat, man ist ein halber Arzt. Ja, ich meine, wie oft waren wir im Spital? Und beim Arzt und dann wieder beim anderen Arzt, weil der nichts gefunden hat. Und furchtbar. Und dann weiß man auch langsam, was war dort der Fehler? Und worauf musste man schauen, um die richtige Diagnose zu finden? Ja, ich übertreibe ein bisschen. Aber eben, es ist doch so, man erlebt so viel mit Kindern, auch so viele Nöte. Und wir hätten die Hälfte unserer Kinder, hätten wir fast verloren durch die Jahre hindurch und ein Kind dann wirklich. Ja, da erfährt man so viel und erfährt aber auch so viel, was Gebet bewirkt. Aber das hat nichts zu tun mit einer Wundergabe. Und beten dürfen wir in allem, aber nicht ein Recht fordern und eben im Klaren sein, die Erlösung des Körpers, das ist noch für die Zukunft. Und Jesaja 35 sagt dann, für das tausendjährige Reich, dann wird der Lahme springen und der Stumme wird aufjauchzen und die Augen der Blinden werden aufgehen. Im tausendjährigen Friedensreich wird es keine Spitäler mehr geben und keine Arztpraxen mehr. Also, das kommt alles noch, das ist aber noch nicht jetzt. Und jetzt ist es eben wichtig, dieser Umgang mit Krankheit. Und es ist schön, in Kolosser 4, Vers 14 wird ein Mitarbeiter von Paulus besonders erwähnt, und das ist Lukas, und er wird genannt der geliebte Arzt. Wieso hat er nicht aufgehört? Es gibt ja die Gabe der Heilung. Ja, als Zeichengabe für die Ungläubigen war das nötig in der Zeit der Apostel, aber er hat seine Aufgabe als Arzt gemacht und er wird genannt der geliebte Arzt, nicht der hochberühmte Arzt. Sondern das war ein Mann, der in seiner Aufgabe als Arzt treu war. Übrigens, ganz interessant, im Lukas-Evangelium, zum Beispiel dieser Vers vom Kamel, das durch das Nadelöhr, nicht wahr? Sie kennen den Vers. Für Nadel benutzt Lukas ein anderes Wort als in den anderen Evangelien. Und zwar das typische Wort für eine medizinische Nadel. Also sogar in seinem Vokabular merkt man, dass der Arzt war, der geliebte Arzt. Diese Möglichkeit gibt es, aber wir müssen lernen, diesen Umgang mit Krankheit und Leiden. Im Bewusstsein, das Vollkommene, das kommt. Und so dürfen wir Schulmedizin und eben wirklich echte Pflanzentherapie, das dürfen wir aus Gottes Hand nehmen und anwenden. Ganz wichtig ist aber, dass die wichtigste Krankheit, die muss im Auge, müssen wir im Auge halten, und das ist die Krankheit der Sünde. Die Bibel sagt, der Mensch ist schuldig und hat, wir alle haben seine Gebote gebrochen und es gibt einen Bruch zwischen Gott und Mensch. Das ist unser schlimmstes Kranksein und dafür braucht es aber Heilung. Und zwar Heilung jetzt. Nicht erst in der Zukunft. Es ist so, wenn man sich anstrengt mit guten Einsätzen und Werken und es ist einfach so wie bei diesen Pfeilen. Wir können diese Kluft nicht überbrücken. Römer 3, Vers 23 sagt, alle haben gesündigt und erreichen nicht die Herrlichkeit Gottes. Weil wir das nicht erreichen können, ist Gott von oben zu uns gekommen. Jesus Christus ist die Brücke, um diesen Graben zu überbrücken, indem er am Kreuz gestorben ist für unsere Sünden als Stellvertreter. Aber das reicht noch nicht. Der einzelne Mensch muss seine persönliche Schuld Gott bekennen, im Gebet bereuen und eine radikale Umkehr machen und das Opfer des Herrn Jesus am Kreuz im Glauben für sich in Anspruch nehmen. Und dann kann er sagen, nach Jesaja 53, durch seine Striemen sind wir geheilt. Aber das ist die Heilung von der Sündenkrankheit, nicht von der körperlichen Krankheit. Gott kann uns heilen und wir haben so vieles erleben dürfen, aber nicht in allen Fällen. Wir haben auch Todesfall erlebt, so direkt unter unseren Kindern. Aber das ist das Wichtige und das muss heute geschehen. Und ab dieser Entscheidung, in dieser radikalen Umkehr, wo man diese Heilung der Sündenkrankheit erfährt, dann ist es wichtig, dass ein Leben in der Nachfolge eben Tag für Tag weitergeht. Persönliches Bibellesen, auch durch Besuch einer biblischen Gemeinde, wo man weitergeführt und weiter gepflegt wird im Glauben. Damit möchte ich schließen.